Berliner Dialoge, der Podcast der Stiftung Zukunft Berlin. Die Stiftung Zukunft Berlin engagiert sich nun schon seit rund 15 Jahren für zivilgesellschaftliche Mitverantwortung. Sie war und ist seitdem für inzwischen mehrere hundert Menschen der Weg, in Arbeitsgruppen gemeinsame Positionen zu entwickeln und durchzusetzen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Podcast aus Anlass des Tages der Demokratie am 15. September hier in Berlin. Und wir sprechen mit den Spitzenkandidaten der Berliner Parteien. Und heute zu Gast Sebastian Chaya, Spitzenkandidat der FDP und Fraktionsvorsitzender der FDP. Und wir sind Jeff Quasi Klein vom Migrationsrat Berlin. Und mein Name ist Stefan Richter von der Stiftung Zukunft Berlin. Herr Chaya, die Demokratie ist unter Druck. Das treibt uns alle gemeinsam um. Wie schätzen Sie den Zustand der Demokratie ein und was sind Ihre Maßnahmen, um Demokratie zu stärken?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung für das Gespräch heute, was wir führen. Ich bin der Meinung, dass die Demokratie die Essenz unseres Zusammenlebens ist und im Kern das, was unsere Gesellschaft eigentlich organisiert. Und wer sich im Augenblick die Ereignisse anschaut, der muss leider zu der Erkenntnis kommen, dass unsere Demokratie auch nach wie vor bedroht ist und das durch Extremismus, durch Populismus oder aber auch durch Gleichgültigkeit und dass wir daran arbeiten müssen, die Demokratie zu verteidigen und vor allen Dingen auch mit Leben zu erfüllen. Und in dieser Pandemiezeit haben wir als Freie Demokraten jede Gelegenheit genutzt, daran zu arbeiten, die Demokratie auch mit Leben zu füllen. Insbesondere haben wir uns dafür eingesetzt, dass es ein Parlamentsbeteiligungsgesetz gibt und damit auch die Parlamente in der Frage der schwierigen Entscheidung, Abwägung zwischen den Interessen einbezogen wird. Und damit Exekutive, Legislative und auch Judikative ihren Rollen nachkommen kann und nicht nur Regierung entscheiden und dann juristisch korrigiert werden, sondern die unterschiedlichen Sichtweisen wieder im Parlament verhandelt werden.
Die Parlamente, Sie haben das angesprochen, sollen eine wichtige Rolle spielen. Sind Sie da am Ziel? Ist das Parlament stark genug? Und wie steht es auch um die Diversität des Parlamentes? Spiegelt das Parlament die demokratische Gesellschaft wider?
Naja, der Parlamentarismus ist natürlich ein zentraler Pfeiler unserer Demokratie und deshalb muss man schon festhalten, dass auch ein Parlamentsbeteiligungsgesetz, was wir in die Debatte gebracht haben, was auch umgesetzt wurde, aber dann am Ende entschärft worden ist, nicht das leistet, was wir uns als FDP gewünscht haben. Wir haben aus der Opposition heraus ein Parlamentsbeteiligungsgesetz vorgelegt, was umfassend dazu führen sollte, dass jede Maßnahme noch einmal diskutiert und korrigiert werden kann. Und das Ziel haben wir nicht erreicht, weil die Regierungskonstellation dem nicht nachgekommen ist. Also wir sind nie am Ziel. In dem Fall haben wir das Ziel nicht ganz erreicht, wo es um das Parlamentsbeteiligungsgesetz ging. Grundsätzlich ist das natürlich wichtig, dass wir generell daran arbeiten, ich habe es ja eingangs gesagt, die Demokratie auch mit Leben zu erfüllen und das auch im Sinne vom Parlamentarismus.
Herr Chaya, auch von mir herzlich willkommen hier im Podcast. Struktureller Rassismus, Ausgrenzung, auch fehlende Möglichkeiten der Teilhabe, das sind alles Einschränkungen oder massive Einschränkungen sogar der Freiheit von vielen Menschen, die eben betroffen sind von diesen Ausschlüssen. Welche Maßnahmen möchten Sie umsetzen, um eben strukturelle Ausgrenzung abzubauen?
Und wir treten für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft ein als Freie Demokraten und das unabhängig von der Herkunft, unabhängig vom Aussehen der Religion, frei von den politischen Ansichten. Also das heißt, wir treten jeder strukturellen Diskriminierung entgegen als Freie Demokraten und setzen deshalb darauf, dass wir uns sehr kritisch mit der Frage auseinandersetzen und auch kritische Analysen vornehmen, wie Personen mit Migrationshintergrund entsprechend auch in die parlamentarischen Prozesse, in die zivilgesellschaftlichen Prozesse stärker mit integriert und einbezogen werden können.
Da gibt es ja dann verschiedene Maßnahmen sicherlich, um dahin zu kommen. Vielleicht nochmal einmal eine Problemlage. Und zwar ist es so, dass jetzt in Berlin-Mitte zum Beispiel um die 35% der über 18-Jährigen eben nicht an der Wahl teilnehmen können, also an der Bundestagswahl und Landestagswahl nicht teilnehmen können. Ich glaube, in Deutschland ist es 14,5% ungefähr. Wäre da nicht eine Möglichkeit, eben an der Staatsbürgerschaft so gesehen zu schrauben, um die Möglichkeit zu geben, dass Menschen, die hier ihren Lebensinhalt haben, Mittelpunkt haben, die hier auch Steuern bezahlen und so weiter, dass diese Menschen dann eben auch sich politisch einbringen können und nicht nur Pflichten haben, sondern eben auch ihre Rechte wahrnehmen können?
Sie sprechen ja damit die Ausweitung des Wahlrechts an, wenn ich Sie richtig verstehe. Und wir setzen uns natürlich mit dieser Frage auseinander, aber ich will Ihnen auch sehr klar sagen, eine Ausweitung des Wahlrechts auf Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, bei Bundes- oder Landeswahlentscheidungen beziehungsweise nicht EU-Ausländer bei Kommunalwahlentscheidungen, das lehnen wir ab, das ist programmatischer Bestandteil bei uns. Ich sage Ihnen auch, wieso wir das ablehnen. Wir lehnen das deshalb ab, weil Wahlrecht ist für uns fest verbunden mit der Staatsangehörigkeit und ist Ausdruck der Souveränität der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb haben wir hier diese klare Haltung. Und wir werden sehen, wie sich in den nächsten Jahren die Diskussion dazu entwickelt. Aber für den Augenblick ist das unsere Position.
Gibt es da denn einen Gegenentwurf, um dorthin zu kommen, ohne diese Stellschraube Staatsbürgerschaft?
Wir schauen uns mit Interesse natürlich auch den Diskurs an, auch den Diskurs, den auch gerade die Stiftung hier heute führt, über die Frage, wie können wir gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesellschaft organisieren, Zivilgesellschaft, aber auch Institutionen, Parlamente miteinander zusammenbringen. Und deshalb ist das alles für mich ein Prozess. Aber ich kenne keine anderen Parameter im Augenblick, außer die Staatsangehörigkeit, die man hinzuziehen könnte, die belastbar wären, die auch das abbilden, was ich gerade gesagt habe. Und deshalb merken Sie das schon, bin ich persönlich von dieser Position auch überzeugt, dass es die ist, die am messbarsten ist, die auch eine hohe Identifikation und Identität mit diesen Fragen mit sich bringt. Von daher werden Sie da jetzt von mir kein Diskurs erleben, sondern eine klare Haltung.
Okay. Kommen wir zu einer anderen Gruppe, was uns umtreibt, ist auch die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Und damit meinen wir Kinder und Jugendliche unter 30 Jahre zu stärken, weil wir hier sehen, dass es doch ein Generationenkonflikt sich auftut. Und auch das ein Beispiel, 30% in Berlin sind unter 30 Jahren, um ins Parlament zu schauen. Eine Abgeordnete ist unter 30 Jahren. Wie schätzen Sie das ein? Wie kann man gerade die Teilhabe auch von Kindern und Jugendlichen stärken?
Naja, junge Menschen nehmen an ganz vielen Stellen bereits jetzt schon Verantwortung wahr und auch Teilhabe. Und deshalb finde ich es sehr notwendig, dass wir über das Wahlalter 16 nicht nur sprechen, sondern das Wahlalter 16 ermöglichen. Und das Wahlalter 16 auf der Landesebene einführen und aktiv dafür eintreten, dass das Wahlalter abgesenkt wird, genauso im Übrigen auch auf Bundesebene und im Europäischen Parlament. Weil gerade die Jugendlichen am längsten mit den politischen Entscheidungen konfrontiert sind, die heute getroffen werden. Also erwarte ich natürlich auch, dass sie frühzeitig zu dem frühestmöglichen Zeitpunkt, und das ist für uns das Wahlalter 16, auch aktives und passives Wahlrecht im Grunde bekommen und eingebunden sind.
Neben des Wahlrechts, das ist ja dann auch nicht so häufig, dass man wählen kann in den Zwischenjahren. Wie stellen Sie sich Engagement von Kindern und Jugendlichen vor und auch die Zusammenarbeit mit der Politik von Kindern und Jugendlichen?
Ja, wir sehen ja jetzt, dass es so etwas wie dass es Jugendparlamente gibt, nicht so etwas, sondern es gibt Jugendparlamente. Und diese Jugendparlamente formulieren Handlungsempfehlungen an die Politik, die dann in politisches Handeln umzusetzen sind. Ich glaube, da können wir noch besser werden, dass die nicht nur formuliert werden und auf dem Tisch der Parlamentarier landen, sondern dass sie auch nachgehalten werden und tatsächlich mit Ziel- und Wegmarken definiert werden, dass wir zivilgesellschaftliches Engagement, was über Initiativen, Verbänden, Vereinen oder Zusammenschlüssen sich organisiert, auch ernst nehmen mit den Impulsen, die da sind und uns in der politischen Auseinandersetzung ernsthaft damit auseinandersetzen.
Nun ist ja auch jetzt, ne, wenn wir uns den Status unserer Demokratie ansehen, sehen wir einen großen Vertrauensverlust auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Zu diesem Vertrauensverlust gehört vielleicht auch, dass zumindest aus der Perspektive von Menschen, die auch von Diskriminierung betroffen sind, dass da es wenige Zugänge auch gibt, vielleicht sich einzubringen und eben Teilhabe nicht wirklich stattfinden kann. Vielleicht jetzt gar nicht mal so sehr bezogen auf Parteien, aber jetzt, wenn wir jetzt mal von Verwaltung zum Beispiel sprechen, welche Maßnahmen, denken Sie, würden uns dahin bringen, dass wir eine größere Repräsentation haben und dass dadurch dann auch Vertrauen geschafft wird, eben auch in bis dato marginalisierte Communities? Welche Maßnahmen, denken Sie, kommen dahin, vor allem mit dem Hintergrund, dass eben Freiwilligkeit eben in den letzten Jahrzehnten nicht dazu geführt hat?
Ich glaube, dass wir in der Tat da besser werden müssen in der Berliner Verwaltung. Da sprechen Sie einen richtigen Punkt an. Nur die Frage ist, auf welchem Weg kommen wir dahin? Und das bedeutet natürlich unabhängig von der Frage des Geschlechts, der Herkunft, der Religion, da diskriminierungsfrei mit umzugehen. Und das muss aus der Verwaltung heraus passieren. Das muss natürlich auch ganz klar mit entsprechenden Offensiven passieren, was Kampagnen, was Marken, was Werbung betrifft. Wir stehen vor der großen Herausforderung, dass das Unternehmen Berlin mit seinen 125.000 Beschäftigten natürlich im Augenblick nicht jünger wird, sondern auch älter. Und dass 40.000 Beschäftigte in den nächsten 5 Jahren in den Ruhestand gehen. Und das ist natürlich auch eine Chance, an dieser Stelle Besetzung entsprechend vorzunehmen. Aber das muss unabhängig von diesen Fragen diskriminierungsfrei laufen.
Ein Thema ist Bürgerbeteiligung und Demokratie. Das ist ja gerade in der letzten Legislaturperiode als zentrales Thema auch von der Koalition thematisiert worden. Wie schätzen Sie hier die Entwicklung ein? Wir als Stiftung sprechen ja von bürgerschaftlicher Mitverantwortung. Wie schätzen Sie diese Säule ein?
Das ist in der Tat ein Thema, was ja auch sich die Regierungskoalition vorgenommen hat. Ich ziehe da keine so positive Bilanz, weil Bürgerbeteiligung hängt auch immer davon ab, nicht nur wie viel beteiligen sich, sondern wie ernst wird Bürgerbeteiligung genommen und welchen Stellenwert hat am Ende des Tages ein Referendum oder ein Ergebnis, was herbeigeführt worden ist. Und wie wird Bürgerbeteiligung umgesetzt? Und wir haben zum Beispiel ein sehr prominentes Thema in dieser Legislaturperiode erlebt. Das ist der Volksentscheid zur Offenhaltung vom Flughafen Tegel. Und da müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass sich der Senat eher ein Denkmal der Ignoranz geschaffen hat am Standort Tegel, weil er einen Volksentscheid ignoriert hat. Und das führt natürlich dazu, dass Bürgerbeteiligung dann irgendwann auch zur Ernüchterung führt, wenn man sich permanent engagiert, aber die politische Umsetzung und Durchsetzung auf der Strecke bleibt.
Wir haben ja wichtige Themen für die Zukunft. Ich will das Thema Wohnen ansprechen oder auch das Thema Verwaltungsmodernisierung. Wie schätzen Sie das ein? Wie können solche Themen auch mit Beteiligung vorangebracht werden? Also wir sind ja sehr überzeugt, dass Verbindlichkeit von Beteiligung auch dadurch gewährleistet werden muss, dass eben politische Entscheider und Gesellschaft gemeinsam die Entscheidung vorbereiten. Sehen Sie das als Modell für die nächste Legislatur?
Ja, ich sehe das als die Chance, die wir haben, in der Tat in Berlin die Spannung zwischen Vermietern, Mietern, zwischen Wohnungsunternehmen und allen tatsächlich abzubauen und zu einer echten Lösung zu kommen, nämlich mit einem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Nicht nur eine Institution zu schaffen, die sich einmal fürs Pressebild aufstellt, sondern eine Institution von Dauer zu schaffen, die vom Mieterverein bis hin zur Deutschen Wohnen, Vonovia, der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, den Genossenschaften, übers Handwerk bis zur Bauwirtschaft alle an einen Tisch holt, klare Ziele verabredet, wie wir es schaffen, in den nächsten Jahrzehnt eine mietsenkende Neubauoffensive in der Stadt voranzubringen, das Ziel 20.000 Wohnungen jedes Jahr als Neubauleistung zu erbringen und das miteinander zu verabreden und vierteljährlich Zielmarken auch nachzuhalten und zu evaluieren und diese Kraftanstrengung gemeinsam anzugehen, statt das, was wir konfrontativ in den letzten 5 Jahren in Berlin erlebt haben, weiter voranzutreiben. Das kann man auflösen mit einem solchen Bündnis für Wohnen.
Wenn wir beim Thema BürgerInnenbeteiligung sind, dann ist das natürlich ein wichtiges Element auch von einer lebendigen Demokratie. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ob das dieses Instrument eben auch dazu führen kann, eben strukturelle Veränderungen vorzubringen. Würden Sie sagen, dass da, gerade wenn es darum geht, eben Teilhabe von benachteiligten Gruppen zu gewährleisten, dass da Bürger entscheide, dass das das richtige Instrument ist? Oder würden Sie sagen, dass da auch eine gewisse Steuerung der Politik stattfinden muss? Weil wir ja, wie gesagt, sehen, dass jetzt nur auf Freiwilligkeit zu setzen oder nur auf den Veränderungswillen der Gesellschaft zu setzen, gerade wenn wir eine Mehrheitsgesellschaft haben, die vielleicht eine andere Interessenslage hat als eben marginalisierte Gruppen, dass das dann eben nicht unbedingt zu starken Veränderungen führt. Welche anderen Ansätze gibt es oder würden Sie sagen, dass Bürgerbeteiligung auch dabei helfen kann, strukturelle Benachteiligungen zu überwinden?
Ja, Politik und Bürgerbeteiligung, das muss miteinander funktionieren, weil am Ende sind Bürgerbeteiligungsverfahren auch immer Entscheidungs- und Abwägungsprozesse, die am Ende ja politisch umgesetzt werden müssen. Insoweit wird es nicht gelingen, wenn sich Initiativen wie Deutsche Wohnen und Co. in eigenen hinstellen und sagen, für sie wollen Anarchie. Wenn man aber ein wirkliches Problem lösen wollte, nämlich die Frage von Mietsteigerung, da müsste man in der Stadt eher über eine Bauoffensive nachdenken und über Lösungen wie zum Beispiel das Umsteuern von der Objektförderung auf die Subjektförderung. Das heißt, das Geld nicht in den Beton zu stecken, sondern dem Einzelnen, der Hilfe braucht, quasi eine Unterstützung zukommen zu lassen. Das sind für mich Themen, wo Politik moderiert und nach Lösungen sucht und deshalb schließt das eine das andere nicht aus, sondern das muss miteinander funktionieren.
Das ist jetzt in Bezug auf das Thema Wohnen Ihre Position. Wie sieht das aus in Bezug auf eben strukturelle Benachteiligung in der Bildung, auf dem Arbeitsmarkt, im Wohnungsmarkt irgendwie auch, um damit Menschen ihre Wohnung bekommen und so weiter? Sind da nochmal Bürgerbeteiligung?
Ich finde strukturelle Benachteiligung ganz schlimm und ich will Ihnen 2 Beispiele nennen. Also ich möchte eine Politik machen, die erstens dafür sorgt, dass nicht der Zufall einer Geburt darüber entscheidet, wie ich in meinem Leben Erfolg haben kann oder nicht, sondern ich möchte ein Bildungssystem haben, was jedem Kind die Möglichkeit gibt, in diesem Land, in dieser Stadt groß zu werden, was die idealen Bildungsvoraussetzungen schafft. Ich möchte von keinem Unternehmen, von keinem Konzern mehr in dieser Stadt hören, dass nur weil der Nachname nicht deutsch klingt, man keine Wohnung in dieser Stadt bekommt. Das ist für mich etwas, was ich nicht mehr erleben möchte in Berlin und daran müssen wir extrem arbeiten, dass wir hier die Ungerechtigkeiten anfangen abzustellen und dafür auch die politischen Weichen stellen.
Aber dann nochmal die Frage, also wie kommen wir da hin? Also jetzt konkreter auch, nochmal zurück zum Thema Verwaltung. Da gab es ja den Vorstoß, eben das über Quoten zum Beispiel zu regeln. Jetzt kann man sich, wie gesagt, über den, wie man da hinkommt, streiten oder ob das irgendwie das richtige Instrument ist. Aber welche Möglichkeiten gibt es, um eben dahin zu kommen, dass es eine größere Repräsentation gibt, jetzt bezogen auf Verwaltung zum Beispiel? Außer, also wie Sie haben ja schon gesagt, dass wir mehr Werbung dafür machen müssen, aber es gibt ja trotzdem noch Hürden, die auch in der Verwaltung drin sind. Und da meinten Sie ja eben, dass eben das aus der Verwaltung herauskommen muss. Aber es muss doch
Welche Hürden meinen Sie in der Verwaltung? Sie sprechen von Hürden und Sie wollen ja eine konkrete Antwort mit einer konkreten Lösung. Mhm. Deshalb interessiert mich natürlich, welche konkreten Hürden Sie jetzt in der Draufsicht sehen.
Ja. Also zum Beispiel in Bewerbungsverfahren. Die Frage ist ja auch irgendwie zu stellen, ob die Kriterien, um eben im öffentlichen Dienst arbeiten zu können, ob die nicht vielleicht auch erweitert werden müssen, wenn wir sehen, dass es eben strukturellen Rassismus in den Behörden auch gibt, ob wir dann nicht auch die Kriterien, um eben dort arbeiten zu können, erweitern, um eben rassismuskritische Kompetenzen zum Beispiel. Also das nur so als eine Möglichkeit, um auch eine andere andere Gruppe von Menschen irgendwie das auch zu ermöglichen, dort reinzukommen.
Deswegen habe ich ja vorhin, als wir schon einmal über diese Frage im Podcast sprachen, gesagt, Das muss aus der Verwaltung heraus auch passieren, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Also das ist ja etwas, was man miteinander machen muss. Das ist etwas, was man gesellschaftlich miteinander, wo man gegen ankämpfen muss, dass dieser strukturelle Rassismus, über den wir gerade sprechen, nicht weiterhin Bestand hat, sondern dagegen gemeinsam vorgehen. Und ich habe Ihnen ja auch das Beispiel genannt, eben gerade in Bezug auf diese Wohnraumsituation, die ich von vielen Unternehmen höre, die sagen, sie finden für ihre Talents, die aus Spanien, aus welchen europäischen Ländern oder wo auch immer auf der Welt herkommen, hierher kommen, keinen Wohnraum, nur weil der Nachname nicht deutsch klingt. Ich meine, das muss man eben überlegen, das ist absurd, ist das. Da müssen wir was gegen machen, dass so etwas tatsächlich heute immer noch Bestandteil der Ereignisse in unserer Stadt ist. Und da werden Sie auch immer eine engagierte FDP finden, die genau dagegen ankämpft, dass sowas nicht mehr passiert. Und auf der anderen Seite, ich habe Ihnen das Beispiel der Bildungspolitik genannt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kinder frühzeitig am Anfang in ein gutes Bildungssystem kommen und wir das meiste Geld zukünftig nicht am Ende einer Bildungsbiografie ausgeben, um zu reparieren, sondern am Anfang, dass wir Kitas zu echten, weil Kitas sind Bildungseinrichtungen in unserer Stadt, dass wir sie als solche auch stärken als Bildungseinrichtungen und damit schon als einen wesentlichen Bestandteil auch unseres Bildungssystems sehen. Für mich sind das Aufgaben, Sie fragen mich das ja als Politiker, die man als Politiker in der Breite, in der Vielzahl der Themen angehen muss, um im Ergebnis dahin zu kommen, was Sie sich wünschen.
Herr Czaja, 15. September 2022, der Demokratietag im nächsten Jahr. Was wünschen Sie sich, und das soll denn die abschließende Frage sein, was wir in einem Jahr geschafft haben, um die Demokratie in Berlin zu stärken?
Ich wünsche mir, dass wir im nächsten Jahr zurückschauen und sagen, wir haben es geschafft, das Bündnis für Wohnen und den runden Tisch für das Wohnen zu installieren, dass wir geschafft haben, den Klassenkampf in Berlin zu durchbrechen, dass wir weniger bis gar keinen Kulturkampf mehr haben in diesen Fragen, sondern wieder geschafft haben, das Problem, was wir haben, mit einer Lösung zu beantworten, in den einzelnen gesellschaftlichen Fragen und echte Lösungen uns erarbeitet haben im gesellschaftlichen Miteinander und Konsens, in einem parlamentarischen Prozess, der auch schnell sein kann und der mit der Zivilgesellschaft klare Verabredungen getroffen hat. Und wenn wir eins erreicht haben, vielleicht genau, würde ich mir genau dieses eine Projekt vornehmen, Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, das aufzusetzen, so wie wir es heute diskutiert haben. Wenn wir das in der Rückschau am 15.09. im nächsten Jahr haben, dann haben wir, glaube ich, ganz viel erreicht, weil das ist ganz viel gesellschaftlicher Zusammenhalt und das in dieser zentralen Frage, in dieser sozialen Frage unserer Stadt, der Mietenpolitik.
Und dann sind wir gespannt, wie auch bei diesem Gremium struktureller Rassismus verhindert wird, wie man auch die Breite der Gesellschaft dort repräsentieren kann, wenn es in so einen Diskurs reingeht, gemeinsam mit Gesellschaft und Politik. Herr Czaja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Liebe Hörerinnen und Hörer, folgen Sie uns beim Tag der Demokratie rund um den 15. September. Themen, die wir heute angesprochen haben, werden wir dort in den Bezirken vertiefen. Unter dem Hashtag Demtag können Sie sich weiter informieren. Herzlichen Dank und wir freuen uns auf einen gemeinsamen Tag der Demokratie am 15. September.
Ja, herzlichen Dank.
Vielen Dank.